Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, bei Ihnen heute zu sein. Das ist überraschend, Sie haben es ja schon gehört. Und ich soll auch schön grüßen von Pastor Buchheister, dem es schon wieder etwas besser geht. Durch seinen schlechten Gesamtzustand war die Krankheit jetzt, eine Erkältung, schon für ihn sehr hart. Danke, dass Sie gekommen sind heute, um hier zu hören, was ich Ihnen zu erzählen habe. Ich lese dazu erstmal einen Text aus Johannes 11, und zwar die Verse 45 bis 54 und 12, 9 bis 11. Seit dieser Zeit, und zwar hat Jesus kurz vorher seinen Freund Lazarus ins Leben zurückgerufen, glaubten viele von den Juden, die bei Maria waren, an ihn. Aber einige begaben sich zu den Pharisäern und berichteten ihnen von der Tat Jesu. Da beriefen die hohen Priester und Pharisäer den hohen Rat ein und stellten die Frage: Was sollen wir tun? Dieser Mensch vollbringt viele Wundertaten. Lassen wir ihn so weitermachen, dann glauben bald alle an ihn und später kommen die Römer und nehmen uns endgültig den Tempel und das Volk weg. Aber Kaiphas, einer von ihnen und derzeitiger Hohepriester, entgegnete: Ihr habt keine Ahnung und denkt nicht logisch. Für uns ist es doch vorteilhafter, wenn nur ein einziger Mensch für die Volksgemeinschaft sterben muss, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Diese Aussage machte er aber nicht von selbst, vielmehr sprach er als amtierender Hohepriester prophetisch. Jesus war ja schon auf dem Wege, für das Volk zu sterben. Aber sein Tod sollte nicht nur für das Volk Israel geschehen, sondern für die Zusammenführung der verstreuten Kinder Gottes zu einem Volk. Von dem Tag an stand ihr Entschluss fest, ihn umzubringen. Aber Jesus zeigte sich nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog fort in die Gegend nahe der Wüste. Mit seinen Jüngern blieb er in der Stadt namens Ephraim. Und nur noch Johannes 12. Eine Menge Juden erfuhren, dass er sich in jenem Haus aufhielt. Da strömten sie herbei, aber nicht nur um Jesu willen. Sie wollten auch Lazarus bestaunen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die Hohepriester hatten jedoch beschlossen, auch Lazarus zu beseitigen, weil viele Juden seinetwegen hingingen und Vertrauen zu Jesus fassten. Herr, gib uns Ohren, dich zu hören. Gib uns ein Herz, dich zu verstehen und Lippen, dich zu bekennen. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Liebe Schwester und Freunde, entschuldigen Sie, wenn ich Sie an diesem Morgen mit einer Frage überfalle. Glauben Sie an Wunder? Die Spontanen unter Ihnen werden vielleicht sagen ja oder nein, oder es kommt darauf an, welche. Die eher Bedächtigen meinen sicher, so kann man die Frage nicht stellen. Meint er mit seiner Frage, ob ich generell an die Existenz von Wundern glaube oder bestimmte Wunder für echt oder unecht halte? Und er hat ja schon meine Predigt vorweggenommen. Wunder gibt es immer wieder, sagen ja Katja Elfstein. Heute oder morgen können sie geschehen. Das ist ja nicht falsch. Wunder gibt es immer wieder. Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Ein wesentlicher Zusatz. Sie hat damit den Wunsch vieler Menschen ausgedrückt, ein Wunder zu erleben. Tatsache ist, Wunder sind wundersam und ein heißes Thema. Wie das so mit heißen Themen häufig ist, verbrennt man sich nicht gern die Finger oder den Mund an ihnen und geschickt umgeht man solche mit dem Hinweis auf den Esel, der aufs Eis gehe, wenn es ihm zu wohl sei. Doch wer möchte schon gerne ein Esel sein? Früher wäre meine eingangs gestellte Fragen im Brustton der Überzeugung mit Ja beantwortet worden. Doch in dem letzten Jahrhundert, des zweiten Jahrtausends seit Christus, ist das völlig anders geworden, denn wir sind aufgeklärt. Die Naturwissenschaften haben enorme Fortschritte gemacht, in die letzten Winkel außergewöhnliche Erscheinungen hineingeleuchtet. Die Ölfunzel, die manches im Dunkeln ließ, wurde durch die LED-Leuchte der Neuzeit abgelöst und mancher greift zum Dimmer, um nicht mit all den schrecklichen Tatsachen um ihn herum konfrontiert zu werden, sondern sie je nach Belastbarkeit auch auszublenden. So weiß man heute vieles und was man nicht weiß, lässt es sich womöglich doch erklären. Dem konnten sich selbst die Theologen nicht verschließen. Schließlich gilt ja die Theologie als Wissenschaft, wenn auch nicht als empirische. Und sie entwickeln daher in den 60er Jahren die sogenannte historisch-kritische Forschung mit der guten Absicht, den Glauben an die Bibel von allem zu entrümpeln, was nicht wahr sein kann, zumindest nach heutiger Kenntnis. Zielobjekt erster Qualität waren natürlich die Wunder. Wenn man schon Jesus als historische Figur aufgrund vieler auch nicht-christlicher Zeugnisse stehen lassen musste, so war doch sein Lebenswandel für so manchen eine reine Legendensammlung. Schon Ludwig Feuerbach, der Philosoph und Religionskritiker in dem 19. Jahrhundert, meinte, das Wunder ist für die Vernunft sinnlos, undenkbar, so undenkbar wie hölzernes Eisen. Hölzernes Eisen, kann man sich ja nicht vorstellen. Und der Theologe Rudolf Bultmann meinte in den 70er Jahren im letzten Jahrhundert, man kann nicht elektrisches Licht benutzen, moderne medizinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Die Folgen blieben nicht aus. In einer vor Jahren durchgeführten Umfrage unter Jugendlichen in Deutschland wurde festgestellt, dass Jesus in der christlichen Bundesrepublik erst am Platz 7 nach Einstein, Kennedy, Richard von Weizsäcker, Mutter Teresa, Gandhi und dem US-Schauspieler Kevin Costner rangiert. Als Gegenbewegung hat sich dann die vor allem in den USA starke fundamentalistische Bewegung breit gemacht, die völlig unkritisch jedem Wort der Bibel offenbarungsmäßig die heutige Gültigkeit zuweist. Wer nach Auffassung der Fundamentalisten irgendeinen Zweifel an den Wundern zulässt, ist kein Christ. Dabei gibt gerade die englische Sprache aufgrund einiger Feinheiten, die wir im Deutschen nicht kennen, deutsche Sprache benutzt zwar im Alltag erheblich viel mehr Wörter als die englische, aber die englische hat mehr Wörter im Ganzen. Gibt also Interpretationshinweise, so wäre der russische Kosmonaut Gagarin, der bei seinem Flug durchs All Gott nicht begegnet sein will, auf diese Idee nicht verfallen, hätte er den englischen Begriffsunterschied für Himmel, nämlich Heaven, für den Ort Gottes und Sky für den die Erde umgebenden Weltraum berücksichtigt. Inzwischen könnte ihm der Unterschied bekannt sein, denn er ist ja in einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ähnlich verhält es sich mit dem Wort Wunder, das im Englischen nicht Wonder, das Wort Wonder gibt es ja auch, für sich wundern zum Beispiel, sondern Miracle heißt, abgeleitet vom lateinischen Miraculum, um das wieder auf Mirus, nämlich Lächeln, zurückgeht. Weil es auch im Englischen Smile, das ist eine Wortverwandtschaft ist, also Lächeln steckt. Lächeln aber kennzeichnet eine impulsive Reaktion eines Menschen, der mit einer positiven Erfahrung konfrontiert wird, wie er an sich oder anderen erlebt. In diesem Sinn sind Wunder in der Bibel nicht Ereignisse, die ich glaube oder nicht, sondern Berichte von Menschen, die mit freudigem Erstaunen Dinge subjektiv erlebt haben, bei denen das Wie nicht ergründbar, womöglich auch überhaupt nicht wichtig ist. Solche Erfahrungen machen Menschen auch heute noch, wenn überraschenderweise der bösartige Tumor sich zurückbildet, der unausweichlich scheinende Verkehrsunfall in letzter Sekunde abgewendet wird, der 55-jährige Arbeitslose eine gute Stelle findet und der mäßige Schüler mit Abstiegstendenzen plötzlich die Eins nach Hause bringt. Diese Wunder sind sicherlich nicht auf Christen beschränkt. Der Christ jedoch weiß, dass Gott die Kontrolle über sein Leben übernommen hat und dass nichts geschieht, ohne dass der Herr die Hand im Spiel hat. Die aus diesem Wissen resultierende Abhängigkeit aber ist vielen Menschen nicht recht. Sie wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen, was sich an so manchen Emanzipations- und Selbstverwirklichungstrends zeigt. Inzwischen dämmert einigen, es geht nicht, wie man es sich vorgestellt hat. Die trotzige Bereitschaft, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, führt nur bei Baron Münchhausen zum Erfolg. Und der Versuch, einer Abhängigkeit zu entfliehen, klappt häufig genug nur durch die Begründung einer neuen. Eine Abhängigkeit wird gegen eine neue ausgetauscht. In der Internationalen, dem Lied der sozialistischen Arbeiterbewegung, das heute noch gesungen wird von den einen oder anderen Gruppen, heißt es im 19. Jahrhundert, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. Um aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Erstaunlich, dass das heute noch gesungen wird. Erstaunlich, dass da manchmal Leute dabei sind, denen man das nicht zutraut, die das singen. Ab in die Mottenkiste der Geschichte, könnte man sagen, vor allem angesichts der historischen Entwicklung, gerade auch des Kommunismus. So bleibt nach einigen esoterisch-mystischen Nebenschauplätzen nur noch der Fatalismus. Der Glaube daran, dass alles schicksalhaft eintritt, was sich aus unerklärlichen Gründen zusammenbraut, wobei der Pessimist unter den Zeitgenossen noch Murphys Law zitiert, nachdem alles schief geht, was schief gehen kann. Das sind schöne Aussichten, liebe Zuhörer. Von Jesus wird Zeit seines Lebens manches berichtet, was seine Zeitgenossen als Wunder erlebten. Das war toll, aber wir sollten dabei nicht übersehen, dass es zu Jesu Zeiten wie auch davor und danach unzählig viele Wundertäter gab. Jesus setzt seine Fähigkeiten recht zurückhaltend ein und niemals, um sich zu beweisen. Schon bei der Versuchung durch den Teufel in Matthäus 4, Vers 5 bis 7 heißt es, da gibt Jesus ihm eine Abfuhr mit den Worten, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Den Pharisäern geht es ebenso, als diese einen Beweis fordern, Markus 8, Vers 10. Mit den Worten, wieso verlangen diese Leute einen Beweis, lässt Jesus sie stehen und steigt ins Boot. Dennoch erweckt er, wie in der Begebenheit vor unserem Tod berichtet, wird seinen Freund Lazarus vom Tod. Und dennoch haben durch diese Tat viele Menschen Vertrauen zu Jesus gefasst. Wie aber ist die Reaktion der jüdischen Führungsschicht zu bewerten? Diese Leute glauben auch. Sie glauben auch an die Wunder Jesu. Ein Beweis dafür, dass der Glaube an Wunder nicht zwangsläufig zum Glauben an Christus führt. An Gott und Jesus Christus glauben im Sinne von für wahr halten, werden auch heute eine ganze Reihe unserer Mitbürger. Solcher Glaube ist unverbindlich und ohne Konsequenz für das eigene Leben. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von jenem Artisten, der in einer Stadt ein Hochseil spannte. Er führte dem Publikum seine Kunststücke vor, einige spannungserregender als das andere. Die Menschenmenge ist begeistert. Atemlos halten die Zuschauer still, als er zum Abschluss eine Schubkarre über das Hochseil schiebt. Tosender Applaus. So etwas hat man nicht erwartet. Da ruft der Artist in die Menge, trauen Sie mir zu, dass ich die Schubkarre zurückschieben kann? Begeisterte Zustimmung. Der Artist schweigt eine Weile, zaudert er. Weitergehen, rufen ihm einige zu. Einer schreit besonders laut. Dem wendet sich der Mann auf dem Hochseil zu. Sie da unten, trauen Sie mir wirklich zu, die Karre zurückzuschieben? Aber selbstverständlich, ruft der Mann zurück. Dann kommen Sie doch herauf, sagt der Artist, und setzen Sie sich in die Karre. Wir merken einen kleinen Unterschied. Das Vertrauen, wörtlich, ja, ich traue dem zu, aber das am eigenen Körper das erfahren zu müssen, das ist eine andere Sache. Die Priester glauben an die Berichte über die Wunder Jesu, aber sie vertrauen Jesus nicht. Vielmehr sehen sie in diesen Wundertaten eine Gefahr für den Bestand des Staates. Sie haben auch gute Gründe dafür. Schließlich lauern die Römer, die damalige Besatzungsmacht, nur darauf, die Führungsklick, die Privilegien noch mehr einzuschränken. Der Vierfürst Herodes als politischer Staatschef hatte schon nichts mehr zu sagen, aber die geistliche Oberschicht, an der Spitze der oberste Priester Kaiphas, flankiert vom Hohen Rat, auch Synedrium genannt, in dem die führenden Tempelpriester und Laienbewegungen der Pharisäer vertreten waren, hatte in dem theokratischen Staat noch immer großen Einfluss. Die Bewegung dieses Jesus war ihm schon lange verdächtig und es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass ein neutraler Beobachter gewisse revolutionäre Tendenzen feststellen könnte. Sie wollten kommen, um ihn mit Gewalt mit sich zu führen und zum König zu machen, lesen wir in Johannes 6, Vers 15. Was Jesus auch sagen mochte, seine Anhänger dachten unvermeidlich an den Messias als einen militärischen Führer, der das Königreich Israel wieder aufrichten würde, wie in Apostelgeschichte 1, Vers 6 erwähnt ist. Mindestens einer der 12 war bekannt als Mitglied der terroristischen Untergrundbewegung, Simon, genannt der Zelotes, also Partisan, laut Lukas 6, Vers 15. Und ein anderer war wahrscheinlich auch einer. Er wird angenommen, dass Iskariot, die aramäische Form von Sikarius, also Mörder, ist. Auch die Bezeichnung Donnersöhne, Markus 3, Vers 17, für einige Jünger, lässt nicht gerade auf pazifistische Tendenzen schließen. Waffen zu tragen oder sie zu gebrauchen, war sie für sie nichts Ungewöhnliches, wie aus der Begebenheit bei der Gefangennahme Jesus berichtet wird. Der Petrus, dem das Ohr abgehauen hat. Revolutionär waren aber auch Jesu Worte und Taten selbst. Sie stellten zwar keinen direkten Angriff auf die politischen Verhältnisse dar, jedoch für die geistlichen Herren viel bedenklicher stellten sie die jüdische Lehre und Lebensgestaltung in Frage. Denken wir nun an die Bergpredigt, die beispielsweise aufzeigt, wie die Menschen zwar äußerlich Gott dienen, ihr Herz aber längst eigene Wege geht, oder Jesu lockerer Umgang mit dem Sabbatgebot, sein Kontakt mit den Zöllnern und Sündern und so weiter. Dies alles gefährdet die innere Ordnung so sehr, dass der Hohe Rat Jesu Ende beschloss, wobei er im Rahmen einer Güterabwägung der Überzeugung war, dass der Tod eines Einzigen gerechtfertigt erscheine, wenn dadurch das ganze Volk vor der Vernichtung bewahrt würde. Die Priesterschaft fällt damit wieder in archaische Verhaltensweisen zurück. Während Gott den Israeliten Menschenopfer untersagt hatte und als Ersatz täglich 2 Opferlämmer im Tempel zur Sühne für die Sünden des Volks geopfert wurden, haben die Priester keine Bedenken, Jesus zu opfern, um die Römer gnädig zu stimmen. Wenn man diese Zusammenhänge bedenkt, schüttelt man den Kopf darüber, wie weit diese Leute vom Vertrauen auf die Stärke ihres Gottes abgewichen sind, wie wenig Hilfe sie erwarteten. Schauen wir uns hinein, so stellen wir fest, dass auch wir manche Ängste begründeter und unbegründeter Art haben, die uns beschäftigen und quälen, unfähig sie an unseren Herrn abzugeben. Ich spreche nicht davon, unverantwortlich zu leben. Auch Jesus ist nicht von der Zinne des Tempels gesprungen, als der Teufel ihn veranlassen wollte, Gott herauszufordern. Doch Angst zu haben vor der Zukunft, vor dem Ungewissen, was uns erwartet, ist nicht Sache des Christen. Er darf sich frei bewegen im begründeten Glauben an seinen Herrn. Halt, war da nicht noch ein Zeuge, besser zu sagen, ein Beweis? Der Beweis Jesu segenreicher Tätigkeit? Lazarus lebte, konnte Rede und Antwort stehen. Die Leute strömten herbei, nicht nur um Jesus, sondern auch um Lazarus zu sehen. So ist es nun einmal bei den Menschen. Sie wollen nicht nur denjenigen sehen, der etwas Wunderbares getan, sondern auch das, was einer getan hat. Der größte Künstler ist nur so interessant wie sein Werk. Und für einen Schriftsteller empfindet die Menge erst Bewunderung, wenn er ein spektakuläres Epos herausgebracht hat. Unser Leben als Christen ist der Beweis dessen, dass Jesus Realität ist, dass er lebt und in uns lebt und wir die Hoffnung auf ein Leben mit ihm haben. Der Christ ist Hoffnung aus Überzeugung. Der Christ schenkt Hoffnung aus Liebe. Trotz dieser Hoffnung und der Zusage Christi trauen sich Christen oft wenig zu. Im zwischenmenschlichen Bereich, im Beruf, in Ehe und Familie. Manchmal habe ich den Eindruck, zu ihrer belasteten Situation träte noch die lästige Verpflichtung, Zeugnis für Jesus zu sein, was sie endgültig eher zu kreuztragenden Karfreitagsteilnehmern denn zu jubelnden Siegern des Osterfests macht. Die Seele nährt sich von dem, an dem sie sich freut, sagte einst der Kirchenvater Augustin. Lazarus muss ein lebendiges Zeugnis für Jesus gewesen sein, denn seinetwegen hatten sich viele Juden, so sagt der Text, Jesus angeschlossen. Das Leben des Zeugen für Jesus ist nicht immer das Wandeln auf sonnigen Höhen. Johannes berichtet, dass die führenden Priester beschlossen hatten, auch Lazarus zu töten, um die Spuren zu beseitigen, die Erinnerung an Jesus zu tilgen. Was aus Lazarus wurde, ist uns nicht berichtet. Bei der nachösterlichen wie der nachpfingstlichen Gemeinde tritt er nicht in Erscheinung. Vielleicht ist es den Mördern gelungen, mit ihm zu verfahren, wie mit vielen Märtyrern später noch verfahren wurde. Vielleicht ist er auch untergetaucht. Jedenfalls war es ein Zeugnis, Grund für viele Menschen, Jesus zu suchen und zu finden. Vom Wunderglauben zum Glauben an Jesus zu gelangen. Nur in dieser Hinsicht kann man von der glaubensbegründenden Funktion der Wundertaten Jesu sprechen. Glaubt wenigstens den Werken, die ich vollbringe, wenn ihr mir nicht glaubt, sagt Jesus laut Johannes 10, Vers 38. Nun ist Jesus selbst nicht im Grab geblieben und hat damit dokumentiert, dass die Auferweckung des Lazarus nicht ein zufälliges, unglaubliches, vielleicht gar unglaubbares Ereignis war, sondern dass ein Leben nach dem Tod Realität ist. Das begeistert mich, denn aus dem wundersamen Ereignis wird so ein wundervolles. Ich würde mich freuen, wenn dies über unserem Leben auch stehen würde, Zeugnis für Jesus gewesen zu sein. Doch sind wir sehr beschäftigt. Der Alltag lässt uns nicht aus den Klauen. Tag um Tag geht dahin. George Bernard Shaw sagte einmal, das größte Übel, das wir unseren Mitmenschen antun können, ist nicht, sie zu hassen, sondern ihnen gegenüber gleichgültig zu sein. Dies ist die absolute Unmenschlichkeit. Und tatsächlich muss man den Christen manchmal vorwerfen, dass die Mitmenschen ihnen gleichgültig sind. Wer von uns überzeugt ist, dass Jesus auch in seinem Leben Wunderbares vollbringt, wer glaubt, dass Jesus die Antwort auf die Probleme der Menschen in dieser Welt ist und wessen Herz voll ist von den Wundern in seinem Leben, kann und darf nicht schweigen, sondern ist aufgerufen zum lebendigen Zeugnis in seiner Umgebung, seinem Arbeitsplatz, seiner Nachbarschaft. Das sind wir unseren Mitmenschen schuldig. Herr, segne uns in seinem Dienst. Amen. Ja, ich denke, zum Abschluss dieses wahrscheinlich viel Materials, an das ihr nachdenken müsst, über das ihr nachdenken müsst, sollten wir den Herrn danken und ihn anbeten. Und ich bitte zwei aus unserer Runde mit uns zu beten.